Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir sind mittlerweile bei der Nummer 124 angekommen. Und wie Seppel so schön in der Ankündigung geschrieben hatte, wir haben ja vor einigen Wochen bereits ein kulturschaffendes Volk in Mittelerde besprochen, nämlich die Trolle. Heute folgt das nächste kulturschaffende Volk. Ich sehe da so eine gewisse Tendenz in der Darstellung, die ich vielleicht nicht ganz teile, aber wir reden trotzdem heute über sie, über die Orks. Schön, dass ihr dabei seid.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja. Und während Marcel abhaut, kann ich ja die Zeit etwas füllen mit einer Ankündigung und einer Bitte. Und zwar werden wir in der nächsten Folge, die Nummer 125, die so eine Art Jubiläum darstellt, ein neues Konzept ausprobieren. Intern ist der Projektname die Höhle des Loto und orientiert sich an der Höhle des Löwen. Das heißt, wir drei würden gerne Ideen, Vorstellungen, Verbesserungen an Herr der Ringe, Adaptionen der Geschichte, den Werken und so weiter von euch geschickt bekommen und wir würden die dann live in unserer Aufnahme dann entsprechend bewerten und entscheiden, ob wir da investieren würden oder nicht in diese Idee. Und wie gesagt, dazu bräuchten wir quasi eure Mitmachbegeisterung. Ihr müsst nicht selbst hier auftreten, möglicherweise. Es reicht, wenn ihr die Sachen schriftlich einsendet, gerne auch in Form einer PowerPoint-Präsentation oder einer Skulptur. Die Kreativität sollte unbegrenzt sein. Und damit wir nicht vorher wissen, was wir besprechen müssen, haben wir die wunderbare Varda engagiert, eure Ideen, eure Vorstellungen, eure Verbesserungen an sie zu schicken. Und sie wird das Ganze dann kuratieren und dann uns präsentieren in dieser Folge. Und dann werden wir uns damit beschäftigen. Und wie gesagt, es muss jetzt nicht unbedingt sein, irgendwas was Geschäftliches sein. Also das natürlich auch, aber einfach nur, wenn ihr der Meinung seid, dass beispielsweise anstatt Arwen Gan-Burigan Underfort auftauchen sollte und das begründen könnt, dann her damit und wir werden uns dann damit auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht. So viel zu unserer nächsten Folge. Die wird nach Ostern stattfinden. Ostern sind wir, glaube ich, verplant, ich zumindest. Das heißt, da wird eine Woche Pause sein. Ihr habt auch Zeit, das Ganze euch zu überlegen und vorzubereiten. Der Einsendeschluss wird der Mittwoch nach Ostern sein. Das ist dann, glaube ich, der dritte, vierte. Damit Varda genug Zeit hat, die Sachen sich selbst anzuschauen und dann für uns vorzubereiten. Und falls sich keiner findet, der was einsendet, machen wir einfach eine andere Folge zum anderen Thema. Aber das Angebot machen wir, dass wir jetzt mal so ein bisschen Content machen, den ihr einschickt. Und mal schauen, wie chaotisch das wird und was da am Ende dabei rauskommt. Wir würden uns freuen, wenn wir da möglichst viel Material kriegen.
Hast du die E-Mail-Adresse schon gesagt und ich, alter Mann, habe sie nur verpeilt?
Ich weiß nicht, ob sie schon eingerichtet wurde von Marcel, deswegen bin ich noch, zögere ich, ob ich die wirklich jetzt.
Ich bin viel schneller als ihr das hier. Das steht schon im Channel.
Ja, nice.
Hödel des Loto at smalltalk.de. Kannst Copy und Paste machen und dann geht das. Ja. Zack, zack hier. Wir sind hier bei Smalltalk. Wir sind fresh und schnell und immer am Puls der Dingens.
Ja, ungefähr so.
Ich trinke heute nur frische und munter Tee, weil ich war gestern Abend noch auf der Leipziger Buchmesse bei einer Party, die Hobbit-Presse geschmissen hat. Man glaubt es kaum, bei der Patrick Rothfuss zugeschaltet war. Wir hatten Natascha Pulli da, Nils Westerbur, Michael Marak und noch so ein paar andere Leute. Und das war im Noel's Ballroom. Wer mal in Leipzig war, kennt das Ding. Das ist der Irish Pub. Und es war kostenlos Bier. Marcel war glücklich.
Und jetzt hast du kostenlos Tee, ja?
Ja, weil ich heute kein Bier mehr trinke. Auf keinen Fall. Dafür war der Abend zu feucht fröhlich, muss ich sagen.
Dann fühlst du dich auch heute wie so ein bisschen wie ein Ork, ja? So ein bisschen gerädert und so?
Ja, ständig Migräne und Kopfschmerzen. Das ist so ein Problem bei diesen Spezies. Ja, ist richtig hart. Ich denke mal, das ist eine von den Beschreibungen, die wir für die Orks finden. Ich habe mir auch schon so ein bisschen, also ich habe mir halt gedacht, wie steigen wir dabei bei den Orks ein? Und ich möchte halt eigentlich super gerne mit einem Zitat anfangen. Also das ist eine von meinen absoluten Lieblingsszenen im Herr der Ringe. Wir sind die zwei Türme, viertes Buch, das letzte Kapitel. Stellt euch so ein bisschen die Szene vor, wir sind bei Kankra. Frodo ist gefangen genommen worden, die Orks schleifen ihn mit und Sam so, oh scheiße Mann, scheiße, wow, überhaupt, und Frodo ist tot und hat den Ring genommen und auf einmal kommen aber die Orks vorbei und holen ihn ab und sagen so, das geht halt nicht. Und mein Liebling dabei ist halt, wie soll ich das sagen, das ist der alte Uftak und von Uftak möchte ich heute sprechen. Eine Sekunde, ich guck mal gerade, dass ich Stelle finde, genau. Also, wir sehen so die Szene und wir reden von Shagrat und seinem Kollegen. Und die Szene liest sich wie folgt. Du Narrenknote, Shagrat, du hast sehr klug geredet, aber es gibt eine Menge, was du nicht weißt, obwohl es die meisten anderen Leute wissen. Du wirst vor die Hunde oder zu Kanker gehen, wenn du nicht aufpasst. Aas, ist das alles, was du von der hohen Frau weißt? Wenn sie mit Stricken fesselt, dann ist sie auf Fleisch aus. Sie frisst kein totes Fleisch und säuft kein kaltes Blut. Dieser Bursche ist nicht tot. Sam wurde schwindlig und er hielt sich am Schein fest. Und dann springe ich so ein bisschen... Klar, sagte Shagrat, sie hat mehr als ein Gift. Wenn sie auf der Jagd ist, dann gibt sie ihr nur einen Klaps auf den Nacken und sie werden so schlick wie entgredeter Fisch und dann macht sie mit ihnen, was sie will. Erinnerst du dich an den alten Uftak? Wir hatten ihn seit Tagen vermisst. Dann fanden wir ihn in einem Winkel. Aufgehängt war er, aber er war hellwach im Starte. Wie wir lachten. Vielleicht hatte sie ihn vergessen, aber wir rührten ihn nicht an. Hat keinen Zweck, sich mit ihr einzulassen. Nee, dieser kleine Drecksack wird ein paar Stunden aufwachen und abgesehen von ein bisschen Übelkeit wird er ganz in Ordnung sein. Und ich liebe den alten Uftak. Ich stelle mir das immer so vor. Weißt du, da kommen deine Homies vorbei. Du bist eingesponnen in... Weißt du, krankartig und du weißt ganz genau, was mit dir passieren wird, aber du bist hellwach. Und dann kommen die Jungs dabei und so, Uftak, was geht, Junge? Alles klar? Und Uftak so, oh geil, oh geil, bitte mach mich frei, bitte befreit mich. Und die so, ja nö. Und ich finde, das ist ein guter Anfang.
Wir wollen uns ja nicht mit der alten Kanker anlegen.
Ja, nee. Man kann ja schon leicht rauslesen, dass die Orks eher libertär und sozialdarwinistisch unterwegs sind. Ich glaube, von denen wird sich keiner für Mindestlohn einsetzen. Das kann man so als einen der Traits, die haben, schon mal so festhalten.
Ich bin definitiv sicher, dass wir in der nächsten Stunde auf jeden Fall über die Frage Gewerkschaften und Betriebsräte in Lookboards sprechen werden. Halte ich also für ganz entscheidend. Weil das ist so wirklich ein klassisch, wie Seppel schon sagte, so klassisch kapitalistisches Denken. Ne? Also Kosten-Nutzen muss man ja ganz klare Rechnung machen. Wir könnten Uftak befreien, überhaupt kein Aufwand. Aber der Nachteil wäre halt, wir hätten Riesenstress mit der hohen Frau. Was ich halt schon wieder super cool finde, weil das natürlich schon wieder so, warum nennen die so? Die können ja sagen, hier, Kanka, dumme Spinne oder irgendwas. Nein, sie hat eine wirklich hohe Figur, also sie ist eine wichtige Figur im Leben dieser Orks, weil die haben da oben den Job, der heißt, bewacht hier den Durchgang, was völlig cool ist. Problem ist nur, sie haben halt die letzte Tochter Ungolions am Start. Und da ist die Rechnung halt, okay, der Job, the pay ist nicht so geil. Wenn ich hier irgendwann später mal ein bisschen Urlaub, keine Ahnung, im Binnenmeer von Ruhn machen will, dann muss ich überleben. Also arrangiere ich mich. Und das ist halt schon sehr, sehr, naja, berechnend und hat natürlich auch eine gewisse Intelligenz. Muss man ganz klar sagen. Ist herzlos, kann man verurteilen. Aber dass Orks irgendwie dumm wären, sehe ich in dieser Szene überhaupt nicht. Sondern ganz klar, hier wird eins und eins zusammengezählt. Ich will Urlaub machen irgendwann mit der Kohle, die ich verdiene. Und dann kann ich das nicht machen, wenn ich tot bin. Und Kankra hat hier ganz klar Vorrang. Und es tut mir so leid um den alten Uftak, Mann. Ich finde das so schade. Ich finde den so sympathisch, den Jungen. Haben wir den im Film eigentlich gesehen? Nee, ne? Da hingen zwar so ein paar, also man sah vielleicht irgendwo so ein bisschen weit eingewickelt. Schade. Also den hätte ich wirklich gerne erlebt.
Das ist wohl wahr. Aber der Vogel, den sie gezeigt haben, der eingesponnen war, sollte wohl nicht der Uftak sein. Es wäre ein bisschen zu klein gewesen.
Ja, genau.
Nee, also dumm sind die jetzt, dumm würde ich die jetzt auch nicht unbedingt bezeichnen. Gottes Willen, ja. In meiner Vorbereitung habe ich, mein Augenmerk war so, okay, wann sind die denn da nicht das erste Mal aufgetaucht? Ja, und dann musste ich tatsächlich in so Büchern wälzen wieder wie Wesen und Natur vor Mittelerde und habe das Kapitel Kuvien sehr schnell überblättert und musste dann umgehen in die History of Middle-Earth, in Morgoth Ringen, weil da tauchen dann immer so ein, zwei Absätze auf, wo sie sich auch ein bisschen drüber ablassen. Was ich ziemlich spannend fand. 13, 20, zweites Zeitalter, erstes Zeitalter sind sie aufgetaucht das erste Mal. Und was spannend ist, und Marcel, vielleicht weißt du da noch ein bisschen mehr, ist ja, dass es ja verschiedene Legenden darüber gibt, woher kommen die Orks eigentlich? Wo die Zwerge herkommen, wissen wir, wo die Menschen herkommen, wissen wir, wo die Elben herkommen. Ja, die Ents, ja, wissen wir eigentlich auch, wo sie herkommen. Ja, Hobbits wissen wir nicht genau. Ja, also das ist eher ein Volk, was offensichtlich keinem der Gottheiten irgendwie zugeschustert werden kann. Oder wenn dann Eru hatte da irgendwie so einen kleinen Rückfall in der Melodie und dachte sich, ja, guck mal, so lustige, kleinwüchsige Menschen sind doch ganz lustig. Ja, aber Orks gibt es mehrere Legenden.
Gefühlt hat Tolkien immer gesagt, wie sie nicht entstanden sind, aber sich nicht durchkriegen können, mal zu sagen, wie sie entstanden sind. Also das, was wir als Kanon und so ein bisschen ansehen, ist ja Silmarillion. Und da werden sie ja als korrumpierte Elben dargestellt. Oder zumindest sagen, dass Gelehrte, die im Sil zitiert werden, also ist es quasi alles in der Welt, ist das die Theorie. Aber es hat wohl Tolkien in irgendeinem Brief oder in irgendeinem Absatz oder in irgendeinem Notiz hat er gesagt, nee, war nicht so. Aber wie gesagt, es gibt keine bestätigte Formulierung von Tolkien, wo er sagt, so war's und so sind sie entstanden.
Also die Schwierigkeit dabei ist natürlich, also wir wissen ja und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und natürlich auch Zuschauer, die uns nun schon ein bisschen kennen, wir bringen ja geballte 150 Jahre Tolkien-Kompetenz mit an den Tisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir der größte literaturkritische und systemkritische Podcast hier draußen in der weiten Welt sind. Es ist halt unheimlich komplex, weil, wie Seppel schon sagte, Tolkien hat sich da nie so festgelegt. Der Knackpunkt ist halt, wenn Orks von Mordor oder von Melkor, also von Sauron oder Melkor in irgendeiner Weise korrumpiert worden sind oder so, dann muss man sich ja irgendwann so ein bisschen die Frage stellen, die Elben landen in Mandos Hallen und können irgendwann zurückkehren. Wir wissen, dass die Menschen auch irgendwo in Mandos Hallen, aber dann in die Leere sozusagen, wenn er minder gehen. Das heißt, die treffen sich nicht, es gibt keine Vermischung. Und die Frage ist natürlich dann, was ist mit den Orks? Also haben Orks, was Tolkien als Fea und Röa bezeichnet, ne, zwischen Körper und Seele sozusagen, haben Orks das ja oder nein? Und wenn du diese Frage mit ja oder nein beantworten würdest, hieße das ja unter anderem, dass Orks auch irgendwo mal aus Hornen rumlungern. Und wie ist die Regelung dazu? Also, weil natürlich ein unabhängiges, eigenständiges Wesen natürlich selbst entscheiden kann, was gut und schlecht ist, böse und gut. Und wenn du aber nur korrumpiert bist und aus Stein geschaffen wurdest, aus dem Schleim der Urerde irgendwie, und du praktisch nur so ein Monstrum bist, dann kannst du ja keine eigene Entscheidung treffen. Also Tolkien war sich da nicht sicher, vor allem als guter, gläubiger Christ, na, also mit Ursühne und Schuld und was nicht alles, der hat sich da nicht so richtig drauf wirklich einschießen können. Also die Erklärungen sind sehr, sehr viele. Es gibt im Silmarillion natürlich eine. Aber er hat noch 1959, 60 sich sehr, sehr ausführlich mit beschäftigt. Und man hat schon gesagt, ne, hier Natur und Wesen von Mittelerde. Du kannst es dir fast aussuchen, wo die Orks jetzt herkommen. Einige der Geschichten finde ich halt, sind halt, also alle diese Legenden, wie sie entstanden sind alle für sich total geil, aber die bringen halt unheimlich viele Widersprüche, weil Tolkien sich selber praktisch bis zum Ende nicht so richtig hat entscheiden können. Weil wenn du kein eigenständiges Wesen bist, dann kannst du auch nicht gut und böse unterscheiden und du kannst nicht moralisch handeln. Aber dann wären sie halt scheiße. Also ich meine, dann wäre das natürlich eine Spezies, die einfach nur wie Hampelmänner durch die Gegend rennt und völlig unabhängig ist. Was im Herr der Ringe so ein bisschen angedeutet ist, man erinnert sich an die Szene vor dem Morannon. Sauron ist besiegt, der Ring ist zerstört und auf einmal verlieren ja die Orks komplett jegliche ihr Wille. Also die machen gar nichts mehr. Die laufen rum wie Ameisen, werden sie, glaube ich, sogar beschrieben. Warum? Weil Saurons Wille sie zusammengehalten hat. Aber sind es dann Maschinen oder Roboter oder irgendwie geistlose? Also das ist halt schon unglaublich geil. Aber wenn du diese Dialoge dir, also ich habe ja gerade ein bisschen was zitiert, anhörst, dann weißt du, die Jungs, die wissen ganz genau, was sie machen. Die haben eine ganz klare Vorstellung. Also ich meine, mein Liebling ist, hier, Shagat und so redet früher noch an der Stelle was, du sollst hier mal oben mit Kankra zur Gesellschaft versuchen, sagte Shagat. Ich würde es gerne versuchen, wo keiner von denen ist. Aber jetzt ist Krieg und wenn der vorbei ist, mögen die Dinge leichter sein. Schick gut für uns, heißt es. Ah, es möchten sie gern, brummte Gorbak. Wir werden sehen. Aber jedenfalls, wenn es mit dem Krieg wirklich gut geht, dann sollte es erheblich mehr Platz geben. Was meinst du? Wenn wir eine Möglichkeit haben, du und ich, dann hauen wir ab und machen uns irgendwo mit ein paar zuverlässigen Jungs selbstständig. Irgendwo, wo es gute, leicht erreichbare Beute gibt und keine großspurigen Vorgesetzten. Ah, sagte Shagat, wie in den alten Zeiten. Und das ist so, was denn? Freiberufliche Plünderer oder was? Was denn? Also habt ihr keinen Bock mehr auf den Job? Die Angestellten-Dasein findet ihr zu scheiße, aber so ein bisschen Freedom für alle ist cool. Und wenn du solche Gespräche hörst und dann auch sagst, ah, wie in guten alten Zeiten, dann weißt du doch, A, sie haben ein Geschichtsbewusstsein, also sie wissen, was früher mal war, sie haben einen Rückblick auf das, was früher gewesen ist. Und sie haben ganz, also ich meine, libertär, ne? Also, Junge, wir ziehen mal raus, wir machen mal richtig, geben plündern, brandschatzen, wie in den guten alten Zeiten, setzen uns ins Lagerfeuer, schön lecker essen, Pferdefleisch oder Besseres. Und dann ist das Leben gut. Finde ich ein ganz klares Ziel im Leben.
Ja, das haben wir ja, wenn wir jetzt über die verschiedenen Arten sprechen, was wir ja auch noch werden, daraus leitet sich das ja auch ab. Weil es gibt ja sogenannte, sage ich jetzt mal, unabhängige Orks, ja, die nicht wirklich hundertprozentig zuordnenbar sind. Ja, wir haben die von Saruman im Herr der Ringe, wir haben die aus Mordor und dann haben wir die aus dem Nebelgebirge, die ja eigentlich für sich alleine leben, sozusagen. Ja, die von Gundabad, nachdem Angmar gefallen ist und da auch kein Ringgeist mehr rumschwirrt, ja, haben die ja praktisch ja auch so ihre eigenen Reiche. Und dementsprechend müssen sie ja auch versuchen, unabhängig zu agieren. Ja, deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Und die Zeit, wo Sauron nach dem Ende des zweiten Zeitalters praktisch verschwunden war und sich da als Geisterbeschwörer in Dol Guldur rumgetrieben hat, da wird es schon ein paar gegeben haben, die dann sich so zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ja, guck mal, da sind ein paar Höfe, da kann man mal ab und zu ein paar Leute abzocken, ja, abziehen, besser gesagt, ja, gib mal eure Schuhe und so. Und dann konnten die sich wieder zurückziehen und dann, weißt du, das ist so ein eher normales Leben, was wir, glaube ich, aus dem Mittelalter kennen, weißt du, wenn du durch den Wald gegangen bist und auf irgendeine Räuberbande getroffen bist, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich, es gibt ja diese Orks, die aus dem Osten kommen, die unabhängig sind, die nach Melkors Fall unter keine Kontrolle standen von Sauron. Und tatsächlich habe ich da in Natur und Wesen halt ein richtig schönes, ein Funfact gefunden. Und zwar, Sauron wurde natürlich die Orkstämme auch im Osten zu vereinen und unter Kontrolle zu bringen. Aber weil er zu der Zeit, im zweiten Zeitalter, ja diese hübsche Hülle hat, um die Elben zu beeindrucken, sagen die Orks so, nee, du siehst scheiße aus, Mann, lachen ihn aus und bleib unabhängig. Und erst als er diese Hülle ablegt und der fiese Sauron wird, lassen sie sich dann von ihm quasi vereinen und unter die Knute bringen. Aber bis dahin sagen sie, wie siehst du denn aus, Alter? Erstmal Bart wachsen, dann reden wir weiter. Das finde ich halt komplett amüsant.
Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters, weißt du? Und wenn du so ein Ork bist und dann kommt da so ein Elben, jemand in Elbengewändern und schön anzusehen, der würde ich auch sagen, Alter, was ist mit dir passiert? Gesichtsentgleisung? Jetzt lass dir mal so ein paar Schaden ins Gesicht schlagen. Ja, mach mal die Haut schwarz, weil diese Weiße, das blendet nur, tut mir da Augen weh. Ja, das kann ich mir sogar richtig gut vorstellen.
Das also ist wirklich wortwörtlich, dass sie ihn ausgelacht haben. Ja. Ich glaube, das hat sich langfristig nicht ausgezahlt für die Jungs. Ich glaube, Sauron hat das nicht vergessen. Aber für ein paar Jahrhunderte nicht, ja, haben die gesagt, jeder, nur nicht du.
Das ist auch so ein Ding. Also das ist tatsächlich ja ein Unterschied. Und den kann man ja auch ganz klar ausmachen. Wir haben ja bei Melkor natürlich erste Zeitalter, Silmarillion, die ganzen Schlachten und Melkor mit seinen Orkheeren, die ja tatsächlich von ihm irgendwie gezüchtet wurden und möglichst schnell und groß gezüchtet wurden, um sie dann gegen die Elben, vor allem durch die Noldor und ihre Reiche in Beleriand zu schicken. Aber Sauron ist halt jemand, wie Seppel gerade sagte, da war ja eine Zeit lang war irgendwie so ein bisschen luftleerer Raum. Da war klar, Khan Doom war da, der Hexenkönig, der hat auch ein bisschen geguckt, was läuft. Wir wissen ja auch vom Hobbit aus, dass es da eine große Stadt im Norden gab, der Orks. Aber die haben sich offensichtlich so ein bisschen selbstständig gemacht und haben sich dann in verschiedenen Bereichen Mittelerdes einfach vermehrt und hatten dort ihre eigenen Bereiche, wo sie gelebt und gehaust haben. Und Sauron hat aber tatsächlich, finde ich, die dann nachher noch ein bisschen besser im Griff gehabt als wahrscheinlich sogar sein Chef. Weil diese Szene, die ich ja eben schon erwähnt habe, dass sie praktisch auf seinen Befehl hin genau all das tun, wie ein Heer, ein großes, geschlossenes, diszipliniertes Heer da losziehen und als er weg ist und stirbt und praktisch verloren geht und sie dann auf einmal, ihr Wille ist wieder frei und sie wissen gar nicht, wo sie sind und was passiert. Da muss ich sagen, also irgendwie hat Sauron so die Mind-Magic, Mind-Control, wahrscheinlich eben auch durch den Ring natürlich und solche Dinge, das irgendwie ein bisschen besser gemacht. Und obwohl das der Fall ist, haben wir diese Gespräche zwischen hier so Shagrat und sein. Also, es ist so, die machen, das ist so, wie soll ich das sagen? Die Jungs machen ihren Job, die wissen, dass sie ihren Job haben, die haben eine klare Jobbeschreibung und sie wissen, dass der Boss scheiße ist, aber momentan läuft's halt. Und das ist so, ich stelle mir, ich habe original eben zwischendurch gedacht, es ist wie so auf einem Piratenschiff. Weißt du, aus diesem wunderbaren alten Hollywood 40er, 50er Jahre Piraten Freibeuter Geschichten, ne? So Orchester, ne? Hier ist schön. Und wenn dann so das Entern angeht, für unseren Piraten-Captain machen wir das, aber nur, wenn die Beute richtig ordentlich ist. Und ansonsten gehen wir beim nächsten Hafen, gehen wir halt runter und gehen zu einem anderen. Und da ist so ein bisschen, muss ich sagen, es gibt ja auch ein ganzes Kapitel, da werden wir bestimmt ja auch noch ein bisschen gleich drüber sprechen. Es gibt im Herr der Ringe ein komplettes Kapitel. Und das heißt, die Uruk-hai findet sich in die zwei Türme. Und das ist ja die Geschichte, Merry und Pippin sind von den Uruk-hai aus Isengard gefangen genommen worden. Und die treffen aber währenddessen noch auf so ein paar andere. Weil da kommen noch so ein paar Jungs aus Lugburz. Und noch so ein paar von den Nordländern da aus Moria und die sind alle schlecht gelaunt, weil die Uruk-hai sind alle viel größer und stärker und viel böser und so.
Ja, dieses, das Kapitel haben wir gerade, wir sind jetzt in, wir haben gerade das Ende, also wir sind gerade am Ende von Helms Klamm, aber ich kann mich gut noch an die Passage jetzt gerade erinnern, weil wir sie ja gerade mehr oder weniger gelesen haben, ist ja auch diese Diskussion unter diesen dreien, ja? Ja, und dann auch, wie sie sich gegenseitig auch fertig machen, ja. Als Eomer kommt, ja, und alle da am Rumheulen sind, na, da hast du uns ja eine schöne Scheiße geführt. Dann zeig mal, was du drauf hast, um uns hier wieder rauszukriegen, ja, Hampelmann. Ja, also Grischnack. Also das ist schon Ugluk und Grischnack sind das doch, oder? Das ist einfach zu geil, auch diese Konversationen einfach. Ja, und dann, alle sind sie mitgerannt, ja, aber eigentlich nur die Uruk-hai können im Sonnenlicht wandern, ja. Alle anderen haben dann irgendwie versucht, Schritt zu halten. Ja, die Nordländer, die armen Schweine, die haben sich ja dann auch noch nach Fangorn rein, weil sie sich praktisch verstecken mussten, ja, oder verstecken wollten. Und sie im Endeffekt später ja auch wieder niedergemacht wurden. Nee, aber es ist ja auch sehr spannend, weil die Interessenlagen ja völlig unterschiedlich sind, ja. Die Isengard-Uruk-hai, ja, wollen ihn natürlich unbedingt zu Saruman bringen. Ja, die Moria-Orks, Alter, die müssen eigentlich nach Lugburz, ja. Und die Moria sagen, Alter, die haben hier so ein bisschen Randale gemacht, eigentlich möchten wir die gerne in Stücke hacken, ja, um uns einfach ein bisschen zu rächen. Also das ist so, auch diese Gemengenlage ist halt super interessant, weil man könnte jetzt sagen, oh Gott, das große Auge, weißt du, so wie du gerade gesagt hast, eigentlich hat er sie vereint. Ja, aber andererseits auch wieder nicht. Okay, die Uruk-hai müssen wir ein bisschen rausrechnen. Aber die anderen beiden, weißt du, das ist so, ja, ist mir doch egal, ob das große Auge die haben will. Wir wollen uns rächen für die Action, die sie bei uns veranstaltet haben. Das ist allein auch, weißt du, immer noch unterschwellig diese Unabhängigkeit, auch wenn er sie zusammengeführt hat. Ja, was wir am Ende des Herr der Ringe sehen, ist halt einfach, scheiße, wenn der fällt, dann können wir auch fallen. Also verpissen wir uns lieber.
Ja, gerade an den Moria oder dann den Misty Mountain auch, den Nebelgebirge Orks, kann man ja das festmachen, dass es ja ein kulturschaffendes Volk ist. Ja?
Ja.
Also wir haben den großen Goblin oder den großen Ork, wie er im Deutschen ist. Das ist ein Staatsoberhaupt offensichtlich, der wird akzeptiert von allen anderen, dass er für die Jötvölte spricht. Als sie die Thorin und seine Gefährten gefangen nehmen, gibt es eine Gerichtsverhandlung. Ja, also die werden nicht einfach niedergemacht und umgebracht, während sie schlafen, sondern die werden gefangen genommen, werden halt vor den obersten Richter, in dem Fall der große Ork, geführt. Und sie dürfen sich verteidigen, also er stellt ihnen Fragen. Man kann sich jetzt einwenden, dass das nicht wirklich Verfahren entspricht, wie wir es im Westen kennen, mit Strafverteidiger. Und es ist auch eher ein Schauprozess. Aber die Tatsache, dass es einen gibt, zeigt ja, dass sie in irgendeiner Form eine Gerichtsbarkeit haben, die gewissen Regeln folgt. Und während dieser Auseinandersetzung zieht ja oder zeigt Thorin das Schwert aus Gondolin, Orcrist. Und obwohl es ja Generationen her sein muss, erkennen die das. Das heißt, also sowas wie Historik, Geschichte der eigenen und der anderen Völker wird offensichtlich nicht nur von irgendwelchen Nerds gelernt und gelebt, sondern jeder in dem Raum weiß, welches Schwert das ist. Das heißt, Geschichtsbewusstsein ist in jedem Ork tief verankert. Und sie können als eine der wenigen Völker in Mittelerde Wargs zähmen und reiten. Das heißt, Nutztierhaltung ist bei Orks auch verbreitet. Deswegen, also dieses kulturschaffende Volk war jetzt kein Witz über der Ankündigung. Die Jungs haben vielleicht etwas andere moralische Vorstellungen, als wir das haben. Aber vom Prinzip sind das selbstständige Völker, die genauso Kultur erschaffen wie alle anderen auch.
Ich bin gerade von dieser Szene, weil die habe ich mir auch rausgeschrieben. Also ich habe Mörder und Elbenknechte, brüllte der große Ork. Zerschmettert sie, zerschlagt sie, zerbeißt sie, werft sie ins finstere Schlangenloch und lasst sie nie wieder das Tageslicht sehen. Er war einer solchen Wut, dass er vom Sitz aufsprang und mit offenem Maul auf Thorin zustürzte. Was in diesem wunderbaren Ranking Base zu dieser geilen Szene führt, dass man den großen Ork sieht und er reißt sein Maul auf und die Zwerge könnten praktisch da reinlaufen. Also so von wegen Proportionen. Yeah. Ist so wunderbare Darstellung in dem Film, muss man ganz klar sagen. Aber das, was Seppel halt sagt, ist, dass das ist ja so praktisch schon so ein Verhör, in dem man mit Thorin so ein bisschen die Bälle hin und her spielt und Thorin so, ja, nee, wir konnten leider nicht und es tut uns so leid, wir wollten auch gar keinen Stress machen, also wir waren nur zufällig hier und so und wir hätten euch auch gar nicht gestört, wenn wir gewusst hätten, dass ihr da vorne so eine Eingangstür habt und so, wäre voll doof, tut uns leid. Und der Ork so, ja, ich weiß genau, wer du bist, Thorin Eichenschild. Ich weiß, wer du bist. Und jetzt müssen wir natürlich mal sagen, die Jungs hatten keinen Palantir und die hatten auch keine freie Presse und die hatten auch keine Bilderdatenbank. Woher weiß er, dass das Thorin Eichenschild ist? Also da müssen also offensichtlich Netzwerke an Wissen existieren, dass der große Ork weiß, wie der kleine Zwerg aussieht. Und das finde ich halt auch, wie Sabel schon sagt, finde ich ziemlich beeindruckend. Und natürlich sind die Orks im Hobbit, die im Original ja auch teilweise Goblins heißen, und im Herrn der Ringe nicht unbedingt gleich dieselben. Aber es gibt halt auch eine Passage kurz davor, die würde ich auch noch gerne kurz erwähnen, weil die finde ich großartig. Da steht drin, nun sind Orks grausam, verschlagen und schlecht. Sie stellen keine schönen Gegenstände her, aber sie sind keineswegs ungeschickt. Sie können Stollen graben, können minieren wie die geschicktesten Zwerge, wenn sie sich Mühe geben. Aber für gewöhnlich sind sie unordentlich und schmutzig. Hämmer und Äxte, Schwerter, Dolche und Picken, Zangen und Marterwerkzeuge, das machen sie gut oder zwingen andere dazu, sie nach ihren Plänen herzustellen. Gefangene und Sklaven, die arbeiten müssen, bis sie aus Mangel an Luft und Licht sterben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie einige von jenen Maschinen erfunden haben, die seither die Welt verheeren, besonders jene ausgeklügelten Vorrichtungen, die Massen von Lebewesen auf einen Schlag vernichten, denn Räder, Maschinen und Explosionen erfreuten sie schon immer. Mit eigenen Händen arbeiteten sie nur, wenn es nicht anders ging. Aber in jenen wüsten Gegenden waren sie damals noch nicht so weit fortgeschritten, Klammer auf, wie man das wohl nennt. Zwerge hassten sie nicht aus besonderen Gründen, nicht mehr, als sie alle und jeden hassten, und besonders die Ordentlichen und Tüchtigen. Das ist so, ja, also wenn wir Gefangene und Sklaven haben, müssen wir nicht arbeiten, das ist schon mal ziemlich geil. Und wenn wir was machen, dann muss es Bum-Bum machen. Und das ist so ein bisschen, das ist so, bei anderen Fantasy-Serien wäre das wahrscheinlich die Alchemisten-Gilde. So, von der Art her. Also in der Beschreibung im Hobbit. Und der große Ork, ich bedauere, dass er in einer gewissen Filmtrilogie, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der große Ork ist ein geiler Charakter, ist eine super Figur. Aber in diesem Film finde ich, er ist so grotesk dargestellt, dass es einfach irgendwie total verloren geht. Ja, schade eigentlich. Weil der große Ork ist sehr, sehr schlau.
Ja, ja, da ist er eigentlich nur noch dieser fette Kerl, den dann die Leute mehr oder weniger tragen müssen und sich kaum selbst bewegen kann. Und das ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, wir wissen ja, dass er im Buch auf Thorin losgeht und die Figur aus dem Film, die hätte einen Schritt gemacht und wäre einfach auf den Bauch gefallen, weil die überhaupt nicht klargekommen wäre. Ja, das ist ein bisschen schade, da gebe ich dir auch recht. Das war sowieso dieses Jump-and-Run-Spiel anschließend, ja. Also bis dahin konnte man doch sagen, okay, es ist ja eigentlich ganz gut unterwegs. Als dieses Jump'n'Run anfing, war ja sowieso klar, okay, das wird noch viel witziger werden oder auch nicht.
Ja, und vor allem dann so diesen billigen Witz am Ende noch in der Szene einzubauen, ne? Hätte ja schlimmer kommen können. Plompf.
Ja, ja.
Und der dicke Ork landet oben auf den Raum. Also ich, ja, in your face ist, glaube ich, die neue deutsche Variante, die das in dem Fall halt heißt. Aber der große Ork im Hobbit, der ist schon ein sehr, sehr schlauer, ein sehr gut vernetzter und offensichtlich sehr, sehr mächtiger Ork. Alles, was da rumkreucht und fleucht in diesem Teil des Gebirges, er ist der Boss. Da gibt es auch keine Diskussion. Er sagt, wo es lang geht und da wird ja auch beschrieben, dass sie das, also Elrond und Gandalf beschreiben ja so ein bisschen, sie müssen ja auf die andere Seite des Gebirges. Ist ein bisschen schwierig, der Pass ist nicht mehr so frei und die Orks sagen so, ja, sie haben dann ihre Eingangstür ein bisschen verlegt, weil an der anderen, das wussten die dann alle und da haben sie dann keinen mehr gefangen genommen, also haben sie einfach die Stelle verlegt, weil dann finden sie wieder neue Gefangene. Und das ist schon wieder Kosten-Nutzen-Rechnung, muss man ganz klar sagen, ne? Ist ein bisschen so, unser Sales-Pitch läuft nicht mehr so gut, also müssen wir jetzt was Neues ausdenken. Ja. Also, ja.
Wenn an deiner Zollgrenze keiner mehr vorbeikommt, baust du sie halt woanders auf. Also.
Der große Ork war ja auch offenbar sehr beliebt bei seinen Untertanen, weil sie nach seinem Tod, anstatt zu sagen, ja gut, nicht wie der alte Uftag, ist er halt weg, holen wir uns einen neuen, sondern die sind wirklich erschüttert und gehen danach auf den Kriegspfad. Sie machen nur dasselbe, wie die Zwerge gemacht haben, als Thror erschlagen wurde von Azog, die dann auch auf Rachefeldzug ging. Also kann man offenbar die Beliebtheit von Thror bei seinem Volk mit der vom großen Ork und seinem Volk vergleichen.
Eine gewisse Loyalität gibt es dann. Ja, aber wie gesagt, deswegen nochmal, also diese Unterscheidung, weil auch im Herr der Ringe haben wir eigentlich unabhängige Orkstämme. Ja, die sind nicht alle, gehören automatisch zu Mordor oder zu Saruman. Ja, das sind halt die Nebelgebirge, also die Orks aus Moria. Ja, die sind ja auch auf Rache aus, nachdem sie einmal da durch sind. Und im Hobbit, wie du gerade gesagt hast, Seppel, die lösen nachher die Schlacht der Fünf Heere aus, wo da richtig Action ist. Und ich möchte bitte nicht über den Hobbit als Film sprechen. Ja, ich möchte ganz einfach, wie sie da auftauchten mit einem großen Heer und dann gab es richtig Rambazamba. Ja, also das ist schon, die haben sich da gemütlich gemacht im Nebelgebirge und fanden das eigentlich ganz gut und es lief ganz gut für sie. Für Vorbeireisende nicht so, aber shit happens. Ja. Aber ihnen geht es ja ganz gut.
Zwingt dich ja auch keiner lang zu gehen. Also.
Nee, natürlich nicht. Nee, das ist so, wie sagen wir neudeutsch, No-Go-Areas, wo man nicht hingehen sollte.
Ich habe halt heute wirklich bei der Vorbereitung zu dieser Folge auch nochmal überlegt, tatsächlich, wenn die Leute da aus dem Norden, also die Moria Orks und die Leute aus Lugburz und die Isengarder, wenn die sich zusammengetan hätten und wirklich zusammengearbeitet hätten, dann hätten die Rohirrim mit ihren 120 Mann, die sie da hatten, mehr oder minder, da hätte es unter Umständen ganz anders ausgesehen, ne? Weil es ist ja die Reise, die wir da mitmachen mit Merry und Pippin, also diese Flucht sozusagen zurück nach Isengard, ist ja ein Zeichen dafür, dass sie immer wieder welche verlieren. Also wegen der Streitigkeiten und Ugluk muss ein paar Köpfe abhauen, damit die wieder, ne, in Line sind und sich benehmen und mitmachen. Und eine meiner absoluten Lieblingszitate von Ugluk ist halt so, ja, ey, scheiße, Mann, ey, mit halb ausgebildeten Orks arbeiten müssen. Und das ist das Wort, ausgebildet. Also, wir reden hier von, offensichtlich sehen sich die Isengarter als die Top-Uruks, die Top-Orks, die eine militärische Ausbildung erhalten haben und die anderen Luschen sind so Amateure. Und das finde ich halt unglaublich geil, weil das halt auch wieder diese Hierarchie unglaublich aufzeigt, wie das so ein bisschen funktioniert. Und vor allem, was Saruman mit ihnen gemacht hat. Der ist offensichtlich nicht nur der Zauberer, der sie überhaupt irgendwie gezüchtet, herbeigeschaffen, herbeigezaubert hat, sondern er hat ihnen auch noch, wie es in vielen Kriegergesellschaften ja der Fall ist, irgendwie eine Mythologie, eine Urkundsgeschichte oder irgendetwas gegeben, dass die sich für besser halten. Und das ist eine zutiefst menschliche Verhaltensweise, was man ja in der Geschichte der Menschheit immer wieder sehen kann. Es gab Kriegergesellschaften, in denen die Überlegenheit immer darauf basierte, dass man den Leuten eingeredet hat, sie sind halt besser. Und dann wurden sie auf einmal bessere Kämpfer und Krieger und überhaupt. Ich will jetzt Sparta nicht unbedingt nennen, aber man kriegt vielleicht so den Gedanken, wo es da hingehen soll. Und er sagt ja auch, wir werden hier noch ordentlich Pferdefleisch essen oder Besseres. Und ich frage mich immer, was ist denn besser als Pferdefleisch, Mann, ey.
Die Frage wird ja beantwortet. Also das.
Ja.
Ja, ja, das.
Ja, aber das. Menschenfleisch ist nicht so gut wie andere Tierfleisch, weil einfach wir haben nicht genügend Muskelfett und irgendwie ist alles, das ist. Kannibalismus ist total unpraktisch. Ne?
Aktuell nicht mehr. Ich glaube, in der Zeit, wo Herr der Ringe spielt, war körperliche Arbeit doch verbreiteter und damit auch. Der Aufbau von proteinhaltiger Körper.
Okay.
Außerdem für Orks ist das ja kein Kannibalismus, weil sind richtig. Ja Orks und Menschen.
Ja.
Ja, aber interessant ist auch, wie gesagt, bei meiner Recherche bin ich halt darüber gestolpert, dass sie die vierte Gruppe, die irgendwie identifiziert wurde, waren die Orks bei Dol Guldur, die halt im Süden des Düsterwalds gelebt haben. Und dass sie von denen sprachen, die Seppel schon erwähnt hat, von die weit im Osten und im Süden, dass es dort auch Orkrassen gab. Aber da haben wir ja schon gehört, da musste Sauron ein bisschen mehr Action machen, um die ranzubringen. Aber ohne Frage, weil offensichtlich ist ja in der Schlacht im Ringkrieg Wir wissen ja von der Schlacht der Pelennor-Felder, das kennen wir aus Filmen und Büchern und das Buch. Aber es gab ja die Schlacht von Tal, es gab die Schlacht um den Düsterwald. Ja, und korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch bin, aber da haben weder Streitkräfte vom Nebelgebirge mitgekämpft, noch aus Gundabad, ja, aus den Ork-Städten hoch im Norden, sondern die haben sich mehr oder weniger da rausgehalten. Das ist ja das, was du gesagt hast, Marcel, wenn die sich einig gewesen wären, jetzt deutlich schlimmer aussehen können.
Halt, gerade von dieser Szene in diesem Kapitel halt die Uruk-hai so begeistert, weil Ugluk und Grishnak sich da ja immer diese ganzen Gespräche halt geben. Und einer von den wunderschönsten Austausch zwischen den beiden ist halt, ja, also das wird ja irgendwann zwischendurch mal erwähnt, dass die beiden irgendwas dabei haben, irgendeinen elbischen Trick, irgendeinen elbischen Wunderwaffe oder so. Und die einen halt so meinen, ja, wieso, was haben wir denn? Wollen wir nicht mal durchsuchen? Was ja dann in den Filmen so wunderschön umgesetzt wurde, in die Beine brauchen sie doch nicht mehr, oder? So.
Genau. Also,
muss man halt sagen, ist schon im Film recht amüsant und lecker umgesetzt. Aber die halt sagt, nee, hier, ich bin der Gluck, ich habe gesprochen. Und Grishnak sagt so, ja, hey, wow, wer ist hier der Chef? Ne? Das große Auge oder hier irgendwas? Und Ugluk sagt, ja, Junge, wir sind jetzt hier, wir müssen uns jetzt hier einigen, wir müssen jetzt vorankommen. Und ich sage, wir gehen zurück nach Isengard, weil sonst kommen wir hier nicht gemeinsam durch. Und Grishnak sagt so, ja, aber ich habe da so einen Nazgul, weißt du, der wartet am Fluss und kann die Sachen in Lugbuts nehmen. Und Ugluk so, ja, klar, dann nimmst du den Ring mit oder was und fliegst rüber nach Lugbuts und streichst das ganze Lob und wir müssen hier gucken, dass wir hier lebend davonkommen. Ne. Und das ist schon wieder so geil, weil Grishnak so, vielleicht fällt mir doch rein. Weiß nicht und so. Und ja, und dann wird halt Nazgul, wird ja bekannterweise von Legolas damals, irgendwas unter dem Hintern weggeschossen. Und Ugluk macht Witze drüber. Das heißt, sie wissen, dass eines der Reittiere, der Nazgul, ihm vom Arsch weggeschossen und er macht sich über Nazgul lustig. Und Grishnak so, oh, wenn du wüsstest, oh. Und Ugluk so, du scheinst da Menge über die Pläne der Nazgul über deinen Chef zu wissen. Ist vielleicht nicht so gut, so viel zu wissen. Vielleicht sollte dein Chef mal erfahren, was du so alles planst und denkst, hä? Unabhängig von ihm. Und da bist du dann so, Grishnak ist so der Spion, weißt du, so der möchte gern James Bond in Lugbuts, der gerne aufsteigen möchte. So ein richtiger Karrierist. Und das finde ich halt schon wieder so typisch. Das ist so, wie ich schon meinte, es gibt keine Betriebsräte in Barad-dûr. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Gewerkschaft Interessen vertritt, sondern jeder Ork sich der Nächste. Und es ist in der Beschreibung natürlich, wenn man das übersetzt, doch leider zutiefst menschlich.
Man bekommt das Gefühl, als hätte Tolkien in einer Firma gearbeitet, die aus mehreren Teams besteht, die eigentlich zusammenarbeiten sollen, aber ihre Bonuszahlung halt von internen Zielen abhängen und man sich da deswegen nicht immer so ganz für die anderen Departments einsetzt, wie es vielleicht sein sollte.
Aber ich kann mir das eigentlich, entschuldige Marcel, bevor du antwortest, aber wahrscheinlich sagst du was Ähnliches, das passt gut zu einer Universität. Ja, das passt super da rein, weil jeder Lehrstuhl glaubt, sein Lehrstuhl ist das Nonplusultra. Du musst wissen, wie Steine funktionieren. Du musst wissen, wie Mathematik geht. Du musst wissen, wie englische Literatur geht. Du musst wissen, wie Physik geht. Und alle glauben, ihr Thema ist das einzig wahre. Oder? Das wolltest du doch sagen, Marcel. Oder das sowas Ähnliches.
Ich will den Vergleich eigentlich nicht wagen, weil die Orks in Mittelerde auf mittleres Management an einer der führenden Universitäten der Welt zu setzen, ist schon ein bisschen sehr hart und vielleicht auch haarig und an den Haaren herbeigezogen. Weil es ist ja auch eine Tatsache, wer sich mit Tolkiens Leben so ein bisschen näher beschäftigt, weiß auch, er hat viele Jahre sehr, sehr viel Verwaltungsarbeit geleistet. Also er war der Typ, der in diese ganzen Meetings gehen musste, um dafür zu sorgen, dass die Abteilung halt läuft. Auch im Kontakt mit anderen Leuten. Der Studienplan musste gestellt werden, die Abschlussprüfung und der ganze Scheiß. Also er war so jemand, der tatsächlich auch unter anderem deswegen nicht so viel publiziert hat, weil er sehr viel Arbeit in der Verwaltung geleistet hat. Dafür kriegst du aber kein extra Geld oder so. Das war da, also heute ist das anders, ne? Heute laufen die Universitäten anders, aber damals war das einfach nur so ein Scheißjob, den keiner haben wollte, aber irgendjemand musste ihn erledigen und Tolkien hat halt gemacht. Dabei hat er natürlich oft diese Szene gehabt, wie man heute sagen würde, dieses Meeting wäre eine E-Mail gewesen. Das ist genau das, was ihr beschreibt. Also, und die Universität Oxford ist ja genau dieses Ding. Die Universität Oxford ist zwar ein Konglomerat, aber jedes College ist eine unabhängige Entität, das für sich jeweils natürlich College-Interessen vertritt und dann die jeweiligen Lehrstühle, die zugeordnet und zugeteilt werden. Und da geht es natürlich dann um Geld. Also wer kriegt für seinen Fachbereich halt die Kohle und die Leute? Und was fanden so? Mahur, ne, der alte Junge, kommt auch bald vorbei, hilft uns, der ist ein guter Mann. Kishnak, nee, lass mal, der ist so, ne, die Lusche. Und die Nordländer sind ja nicht mal ausgebildet, weißt du? Die haben ja nicht mal richtig studiert. Man könnte den Vergleich ziehen, ich wage es aber nicht, es zu tun.
Es ist autobiografisch, gar keine Frage.
Ah, scheiße, Mann.
Aber insgesamt ist das ein fantastisches Kapitel eigentlich im Herr der Ringe. Diese Reise und die Diskussionen unter den Orks. Weißt du, dieses ständige Hin und Her und was machen wir hier und was machen wir da und warum das und warum jenes. Absolut grandios. Was halt auch viel über die Orks aussagt, so grundsätzlich. Ja, diese Hierarchien, weil Ugluk ja nicht nur damit spielt, hier, wir sind näher bei Isengard und bla bla bla, sondern er auch klar macht, ich bin größer, ich bin stärker, ich hack dir den Kopf ab und dann war es das, weißt du? Weil die Uruk-hai halt die Uruk-hai sind. Ja?
Es ist ja auch so, ich meine, Seppel hat es ja immer wieder erwähnt, also kulturstiftendes Volk. Man könnte jetzt natürlich sagen, gut, okay, sie haben die eine oder andere Zwergenfestung übernommen, mehr oder minder, aber es gibt halt auch Orkstädte. Also wir reden ja von Gundabad, ne? Und wir reden von Gramberg und an diesen anderen Dingen. Das heißt, eine große Menge an Orks lebt sozusagen unabhängig in großen Gruppen zusammen und das müssen sie ja auch managen. Also das da gut, es mag ja sein, dass da nicht alle gleichmäßig viel Wohnung, Strom, Gas, Wasser, lecker Essen, sonst irgendwas zusammenkriegen. Da wird man sich schon prügeln und streiten ums Essen und um wer die größte Wohnung hat, ne? Aber es sind ja trotzdem funktionierende Städte. Und zwar sehr, sehr große, wo irgendwie 10.000
Orks rumlaufen. Willst du damit andeuten, dass in Ork-Gesellschaften der Gini-Koeffizient nicht optimal ist?
Ja, geil.
Ich würde das als Ja werten.
Mhm. Mir ist jetzt gerade spontan durch die also nochmal so vorstellungskraftmäßig, ja. Wir reden ja von der Fantasiewelt und wie sind die wohl organisiert und wie leben die da alle zusammen? Und wir organisieren das und spontan ist mir ein Land auf dieser Welt eingefallen, was ähnlich strukturiert ist. Nordkorea.
Oh Mann, ich hatte so gehofft, dass er das Wort nicht sagen würde. Oh Mann.
Naja, aber mal ehrlich, aber grundsätzlich, man kann sich das auch so ähnlich vorstellen. Du hast den Vorsitzenden, ja, das wäre in dem Fall jetzt, beim Hobbit war das der große Ork, ja, und alle darunter, ja, hat eine schlagkräftige Armee, also der hat da immer Kämpfer, ja, und hat dann einen Haufen Arbeiter. Weil die Frage ist ja auch, was wir nicht wissen, ist, was ich gelesen habe jetzt noch, war in Heilkunst, auch wenn die nicht besonders verträglich war, waren sie zumindest schon auch bewandert. Ja? Im Hobbit wird wohl irgendwann mal, aber an die Szene kann ich mich gar nicht erinnern, oder an die Zeile kann ich mich nicht erinnern, wo von einem Ork-Jüngling gesprochen wird. Also scheint es auch Ork-Frauen zu geben, von denen wir nie was gehört haben. So ähnlich wie von den Entfrauen haben wir gehört, wir haben sie aber auch nie beschrieben bekommen. Nee, aber prinzipiell ist das sehr, sehr spannend. Also deswegen ist jetzt kein Vergleich, wo ich jetzt einfach mal so raushabe. Ich glaube schon, dass dem das ziemlich nahe kommt. Ein sehr totalitärer Staat, der halt von oben nach unten organisiert wird.
Ja, und der halt ganz stark durchhierarchisiert ist. So, Ugluk ist mehr so minder der Hauptmann, also der Captain, der seine Truppe da wirklich diszipliniert durch die Gegend ziehen lässt, was natürlich, glaube ich, sehr viel mit Isengard und mit ihrer überlegenen Kampfkraft und offensichtlich auch Intelligenz im Vergleich zu den anderen ein bisschen liegt, weil ja Ugluk denkt tatsächlich strategisch. Und er macht ja hier auch noch seinen einen Jungen, ist das hier Snaga oder so? Ja, du Pfeife, du hast nicht aufgepasst, du hast den einen Reiter entkommen lassen und jetzt haben wir die Weißhäuter am Arsch. Also, weißt du, dass er weiß ganz genau, er kann genau berechnen, er kann ausrechnen, dass er weiß, sie können, obwohl sie so und so schnell laufen, nicht schnell genug am Wald sein, um nicht von den Rohirrim erwischt zu werden. Er weiß das. Seine Hoffnung ist, dass er so schnell wie möglich vorankommt, die Schwächlinge los wird und das, was bei ihm bleibt, ausreicht, um es insgesamt noch irgendwie zu schaffen. Und da musst du geografische Kenntnis haben, du musst wissen, wie die Abstände sind, du musst wissen, wie schnell die Rohirrim sind. Das sind also alles irgendwie Werte, die der Uruk da mit sich bringt. Und das, finde ich, zeichnet halt einen guten Anführer aus. Aber der ist halt so ein Captain. Und an der Spitze steht natürlich der General und das in dem Fall halt Saruman. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Kim Jong-il, wer immer gerade Nordkorea-Chef ist, unbedingt mit dem großen Ork gleichsetzen sollten. Aber
Ich sehe das jetzt auch nicht so durchhierarchisiert bei den Orks. Es gibt natürlich einen Chef, es ist autoritär, gar keine Frage, aber ich glaube, so eine Befehlskette gibt es nicht. Man schickt halt einen los, der ist größer als der Rest, der hat das Sagen und das war's.
Ja, genau.
Und das ist ja, wir lernen ja auch nur das Militär kennen in diesen Gesprächen. Das ist ja alles Leute mit einem klaren Auftrag militärisch. Also sowas wie gesagt, dass die Ork-Frauen sehen wir nicht, die Jünglinge sehen wir nicht. Von den Beschreibungen ist das wohl, wenn sie keinen Chef haben, eher so tribalistisch. Also Stämme organisieren sich wahrscheinlich um so einen, um ihren Patriarchen herum und bekriegen sie untereinander. Und das dürfte eher anarchisch ablaufen, wenn es nicht halt einen Sauron oder einen Saruman gibt, der sich da an die Spitze stellt. Und auch da, glaube ich, er gibt halt einen Befehl, sagt hier, marschiert in die Richtung. Der da hat das Sagen und der Rest macht halt mit. Aber dass er da jetzt wirklich so wie 14 Hierarchieebenen haben, wo man dann auch aufsteigen kann und dann möchte irgendwie, sagt Uftag, ich habe doch irgendwie viel mehr Elben erschlagen als Mohur, warum mit Ibbefeld und ich nicht? Das ist wieder Günstigstum, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so abläuft. Die bilden ja auch keinen Schildwall oder so ein Kram und da haben wir hier vorgestellt, Taktiken, das ist...
Nee, in dem Fall rennen sie einfach los und...
Tatsächlich, die Einzigen, die jetzt irgendwie hinkriegen, sind halt die Uruk-hai von Saruman. Die haben ja zumindest ein halbes Klamm, ist das irgendwie ein bisschen organisierter. Aber die meisten Orks laufen halt los und schlagen auf alles, was sich bewegt.
Also ich glaube, die Hierarchie löst sich immer dann auf, wenn solche Leute wie Mahur einfach mal kurz abgeschlachtet werden. Dann ist die Frage schon wieder klar, wer als nächster der Captain ist. Nämlich der überlebt und stark genug ist, um sich da... Also es ist halt sehr opportunistisch, muss man halt ganz klar sagen. Und wer das Glück hat und sich durchsetzen kann, der kriegt den Job sozusagen. Da muss ich... Also ich mag deswegen Lotz, der ja eine Erfindung aus den Filmen ist, mag ich halt auch sehr, weil der Junge ist halt offensichtlich der biggest Badass im Bunch, also der Ork, vor dem alle anderen Orks da in der Truppe Angst haben. Und die sind alle sehr furchterregend. Ich stelle mir so ein bisschen wie Fight Club. Alles, was im Fight Club bleibt, irgendeiner ist immer der beste Fighter und der entscheidet halt, was alles anderes läuft. Das stelle ich mir da immer so gerne vor. Ich mag halt einfach nur, dass diese Gespräche, das geht leider so ein bisschen im Deutschen verloren. Im englischen Original sind die Orks, die haben, ich will jetzt nicht sagen Arbeitersprache, aber die sind schon so ein bisschen halt, ne, aufs Maul, aber in den englischen Dialekten tatsächlich geschrieben. Ich denke, da hat sich Tolkien auch so ein bisschen was beigedacht, dass er das in diese Richtung so ein bisschen bringt. Das könnte man ihm natürlich auch in dem Fall ein bisschen vorwerfen, dass er, im Britischen sind die Dialekte ganz klare soziale Marker. Das heißt, je nachdem, wenn du gepflegtes Queen's English sprichst, bist du halt in einer anderen sozialen Position als der Typ, der in London halt Cockney spricht. Und das geht im Deutschen leider so ein bisschen verloren, weil hier Ugluk und Grishnak, die reden ja auf demselben Level miteinander und die beiden reden im Original ein bisschen anders, was die Dialekte angeht. Macht aber nichts. Die Dialoge sind trotzdem großartig. Und diese letzte Szene, er hat es ja fast geschafft. Ugluk war ja derjenige, der diese Speerspitze von den letzten 30, 40, 5 Urks, die noch im Wald los und sie schaffen es fast. Und dort ist halt, ne, Eomer trifft dann auf ihn und macht ihn alle. Und ich denke mir so, Junge, 30 Meter, weißt du, du hättest geschafft, dann wäre er allein in Fangorn gewesen und hätte vielleicht Fangorn getroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Lösung mit Eomer nicht besser für ihn ausgefallen ist.
Es gibt ja noch eine andere Stelle, wie gesagt, ich bin ja zufälligerweise gerade da unterwegs, deswegen habe ich die so gut im Kopf, ist ja auch die Dialog zwischen Aragorn an der Hornburg zwischen den Orks. Also sie, kurz vor dem Ausfall diskutieren sie ja nochmal miteinander und der sagt ja zu ihnen, Alter, macht euch mal davon, weißt du, und Aragorn halt in seiner, das beschreibt das, was du gerade eigentlich gesagt hast, dieses eher so herrschaftliche, weißt du, so am besten ihr geht jetzt alle, sonst wird es euer Unglück sein. Und die stehen alle da unten und lachen ihn dann da aus und sagen so, Alter, was willst du, wir sind die kämpfenden Urukais. Ja, uns stört es nicht, ob schönes Wetter, schlechtes Wetter, Sonne, Mond, so what, wir kämpfen. Und das ist das, was Herr Seppel gesagt hat, das ist egal, da rennen 200 hin, wenn die tot umfallen, kommen die nächsten 200 und die nächsten 200 und die nächsten, bis keiner mehr da ist. Aber das ist auch sehr spannend, auch diese die Dialoge mit den Orks sind eigentlich, wenn man sich mal darauf einlässt und die nicht einfach so hinnimmt, ja, es sind jetzt Orks, sie quatschen ein bisschen, aber eigentlich will ich ja wissen, wie es mit der Geschichte weitergeht, sondern sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt oder einfach nochmal reinhört, ist das eigentlich sehr spannend, weil das schon ein sehr cooles Volk ist. Weißt du, mal abseits jetzt, letztes Mal, wo wir über die Trolle gesprochen haben, die ja auch nicht so verkehrt unterwegs sind, aber Orks sind wirklich so von denen, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, sie leben in existierenden Städten für sich alleine und organisieren sich und deswegen, ja, unterschreibe ich, es mutet so ein bisschen lustig an, aber es ist ein kulturschaffendes Volk auf ihre Art und Weise.
glaube, dass eins der wichtigsten Zitate aus der Filmtrilogie natürlich auch zeigt, was, wie fasziniert viele Fans mit den Orks sind. Und das ist ja, ne, jetzt ist Meat is back on the menus, boys. Ne? Also von wegen, als sie da in der Szene direkt am Anfang einen von den Jungs am Kopf abhacken und dann mal kurz gibt's dann Frischfleisch. Und alle so, was, wie? Orks haben eine Speisekarte. Das heißt, es muss auch Restaurants geben. Und bam, stellt sich die Gastronomielandschaft in Mordor vor.
Generell, Essen ist Kultur. Das ist ja nur wirklich allgemein bekannt. Natürlich, wenn man dann, das haben wir auch bei den Orks, bei den Trollen ja auch schon gehabt. Die haben ja, die kennen Sülze, die können grillen, die können dünsten, die können zerstampfen und sie haben verschiedene Vorstellungen, was davon am besten schmeckt und was nicht. Das spricht nicht für stumpfe Befehlsempfänger.
Ja. Tirith Ungolen haben wir ja auch wieder so ein gutes Beispiel, dass sie, also was ich ganz lustig an denen finde, die sind so extrem streitlustig. Weißt du, das sind so, wenn das Fußballer wären, ja, das wären die Ersten, die mit roter Karte vom Platz fliegen würden, weil wenn du die nur komisch von der Seite anguckst, ja, gibt's gleich aufs Maul, ja. Und das wird spiegelt Tirith Ungol so schön wieder. Also diese Diskussion auch darum, so, was machen wir jetzt damit? Das ist meins. Nee, das ist meins. Ich bin noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ob das im Buch genauso war. Wir haben jetzt, ich weiß aber, im Film wird das ja sehr thematisiert mit diesem Streit. Und wie der dann das Loch, der wollte mir die Kehle durchschneiden. Weißt du, auch noch so richtig schön. Komm, kleine Fake News hinterhergeschoben, damit dir richtig Alarm ist.
Aber es zeigt ja, dass sie eben nicht nur stumpfe Sklaven sind, sondern... Wie ist das Gorbak oder der, dass das Kettenhemd für sich selber haben möchte, weil er es so schön findet?
Ja, ja.
Und sagt, ja, komm, den Hobbit kannst du geben, aber das Ding hier gehört mir. Das ist halt. Also, die haben immer noch eigene Motivationen und eigene Ziele und verfolgen die dann auch wenn der Chef was anderes möchte. Wenn sie mit durchkommen, machen sie es.
Das ist halt auch wieder, also, das zeigt ja auch wieder so eine Hierarchie. Das heißt, die Orks, die im Turm dienen, sind eine Einheit. Also die in Kirith Ungol sind. Und die aus Lugbords, ne, aus Barad-dûr, die sind was anderes oder die halten sich für was Besseres. Und du merkst halt, wie diese Diskrepanz in dem Respekt, den sie sich gegenseitig geben oder nicht geben, natürlich dazu führt, dass in entscheidenden Situationen die Orks halt zurückverfallen in sein, ist mir doch scheißegal, was sie da oben sagen. Ich will das glitzernde Ding haben und das gehört mir und das ist geil. Weil sie genau wissen, was ein Mithrilhemd ist. Die wissen ganz genau, was für einen Wert das Ding hat. Ich meine, Gandalf sagt ja, Frodo trägt das Auenland mit sich herum. Und Frodo so, was? Und diese Orks wissen genau, was es ist. Dass ein kompletter Verteidigungsturm, Kirith Ungol, einer der wichtigsten Stellen, Festungen überhaupt in Mordor, plus die Truppen von woanders, sich alle gegenseitig niedermachen. Und da ist wieder, ich will jetzt nicht sagen Kapitalismus, das ist der Organisation nicht ganz vorhanden, aber ja. Persönliche, private, totale Gier und mein Leben ist sowieso besser als deins, das ist schon...
Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, möchte er das quasi einfach tragen, weil er erkennt, dass es einfach ein richtig gutes Kettenhemd ist? Weil von der Größe her kann es ja hinkommen. Also Orks sind ja relativ klein, die meisten. Also die Uruks sind ein bisschen größer, aber auch die sind nicht so groß wie Menschen. Und Sam und Frodo fallen ja nicht auf durch ihre Körpergröße. Die verkleiden sich als Orks, laufen mit. Das heißt, die Orks, mit denen sie mitlaufen, müssen ja zumindest ganz grob dieselbe Größe haben wie die beiden. Weil sonst wäre ja, was machen die beiden Kinder da? Das würde ja auffallen. Ja. Die Frage ist halt, wollte er das Kettenhemd haben, weil er sagt, okay, das ist richtig gut, damit bin ich halt in der nächsten Schlacht geschützter? Oder gesagt, das Ding ist so viel wert wie das Auenland, aber dann muss es ja sowas geben wie ein Hehler und ein Schwarzmarkt und das... Das hat ja die Implikationen, die sehr viele Fragen aufwerfen.
Ich sehe gerade dieses Gemälde vor mir, das ist irgendwie eins der bekanntesten aus der Renaissance, wo der Händler, ich glaube in Venedig oder so, schildert hat. Da siehst du so einen Typen in dem wunderbaren Ornat und vor ihm sind halt so eine kleine Waage und die ganzen Münzen. Ich glaube, das heißt auch irgendwie der Münzhändler oder sowas. Das ist ein ganz bekanntes. Und jetzt stelle ich mir halt gerade so einen Ork vor, der irgendwie in so einem kleinen Büro irgendwo sitzt, vor ihm so eine Tür und so eine komische grobe Waage, mit denen die dann irgendwie so. Und dann halt irgendwie Goldbrocken oder keine Ahnung, was immer die. Orks dann als Währung für sich selber benutzen. Und dann kommt der Typ rein mit dem Mithrilhelm und der sagt so, oh, wir haben Großes vor, Gorbak? Okay, ich guck mal. Ich kann dir folgenden Preis bieten. Und Gorbak so, oh, ist doch nicht dein Ernst, Mann. Und er so, nimm es oder lass es. Und schon bist du bei den Paten oder jedem anderen schlechten 70er-Jahre Hollywood-Schinken, wo es halt um hier kommt ein bisschen Geld und so. Mafia. Ja, fände ich auch geil. Ja, Also es gibt Hinweise, auch wenn sie nicht wirklich ausgearbeitet sind bei Tolkien, weil Wirtschaftssysteme sind nicht sein Spezialgebiet. Aber irgendwas zu verticken und zu verschachern, ist ja wie Smaug. Smaug hat eigentlich keinerlei persönliche Beziehung zu dem Zeug, auf dem was er sitzt, aber er weiß den Wert jedes einzelnen Gegenstandes in seinem Schatz. Muss er ja auch irgendwoher wissen. Vergleichswerte muss man ja haben. Und dann muss dann irgendwo muss die Börse sein und da steht gerade hier, Gold wird gerechnet für, hast du nicht gesehen, und Smaug weiß so, wenn ich wollte, könnte ich es gegen den und den Betrag eintauschen.
Weißt du, so schön, ein Zyniker kennt den Preis von allem und den Wert von nichts. Und ich glaube, Smaug ist da nicht weit von entfernt.
Ja, das ist ziemlich genau Smaug, ja, definitiv.
Ja, Sauron ist definitiv der Pate. Einen kleinen Fun-Fact hier anbringen, der mit Orks zu tun hat, den ich heute gefunden habe. Und zwar, wir kennen ja den Ork, durch den das Golfspiel erfunden wurde, Golfimbul. Wisst ihr, wie der in der ersten Version geheißen hat? Er hatte einen Namen, dem auch Golf vorkommt. Opa könnte es wissen.
Ich könnte es wissen?
Ja, er hieß tatsächlich am Anfang noch Fingolfin.
Ehrlich?
Ja.
Ach,
ja.
Du Scheiße.
Du hast quasi den Namen eines Orks angenommen.
Ja.
Ah, Fingolfin.
In sehr frühen Entwürfen, ja. Definitiv. Ja, krass.
Hat mich amüsiert heute, ja.
Ja, das glaube ich. Ich
kann mir vorstellen. Ja, ja,
das
ja.
Ist... Ja, das ist ja sowieso spannend, wenn du ganz am Anfang bist und dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich weiß noch, als ich in der Marquette-Universität war, bei den Manuskripten und dann, dass Thorin am Anfang jetzt doch Gandalf hieß. Also da gab es ja auch irgendwie so noch ein paar Namen, die noch nicht so zugeordnet waren, wie wir sie heute kennen. Das an sich ja auch schon sehr spannend ist. Aber das war mir tatsächlich neu. Vielen Dank, dass du den Hochelbenkönig, der Morgoth seine 7 Wunden beigebracht hat, eigentlich mal so ein stumpfsinniger Ork sein sollte, der den Kopf verliert, damit man das Goldspiel erfindet.
Ich wollte das hier unbedingt angebracht haben in der Folge.
Ich habe mir fast gedacht, dass Seppel allein das Thema vorgeschlagen hat, damit er diesen Satz zum Ende bringen kann.
Von langer Hand geplant.
Jo. Und wir haben es wieder geschafft, interessanterweise. Eine Stunde lang haben wir uns über Orks unterhalten.
Also ich finde ja noch, um vielleicht von meiner Seite auch so einen leichten Abschied zu finden, ich finde einen von den Namen für die Orks finde ich die geilsten, weil in Sindarin heißen die Glamhoth. Und eine ungefähre Übersetzung davon ist die lärmende Horde. Also ist ganz klar, schon damals, Orks sind extrovertiert. Weil
definitiv.
Partygänger sind Partygänger und die lachen halt Lärm. Hat mich gestern ein bisschen daran erinnert, als ich in Leipzig in die Tram eingestiegen bin, um zu diesem Treffen da zu fahren. Stieg eine Truppe sehr angeheiteter Damen und Herren ein und einer hatte diese billige JBL Boombox dabei. Und dann lief halt Wolle Petri und ich war noch niemals in New York. Und ich dachte mir so, okay, die Glamhoff sind wieder am Start. Das ist so ein schönes Wort, das kann man auch 2024 für eine Menge lärmende Horden benutzen. Und da ich gestern auch nochmal irgendwie am Stadion vorbeigefahren sind und der FC Carl Zeiss Jena das Halbfinale gewonnen hat im Thüringer Pokal, auch dort gibt es in der Bahn lärmende Horden. Tja, sie sind überall.
Glamhoff. Ich muss bei Glamhoff eher an Hasselhoff denken, der Glam Metal spielt. Das wäre mir eigentlich fast also, noch lieber, als dass es Orks sind.
Mein Lieblingsname der Orks ist bleibt der vom Baumbart Buraro. Also das ist, das finde ich auch ein wunderschönes Wort.
Aber das ist ja vor allem, es ist eine Kurzform, der volle Name ist laut Baumbart so lang wie ihre Untaten.
Richtig.
Das ist so geil. Das ist, und wenn du überlegst, was er alles weiß und wie lange sein Gedächtnis ist und wie viel die Orks angestellt haben.
Ja.
Tja. Da kannst du den walisischen Namen dieser Stadt da, Schlandfeier, Pulvischen, Golgoch, irgendwie rauchen die Enster in der Pfeife, ne?
Den längsten Namen. Auf jeden Fall, genau. Ach, das war mir heute ein Fest.
Und ich werde mir den alten Uftag demnächst nochmal durchlesen, weil ich liebe den, ich liebe den so sehr. Das ist so ein armes, unglückliches Schwein. Weil das ist so, jeder Geschichte hast du den armen Typen, der irgendwo und dann wird er aus dem Gefängnis befreit und ne, ne Glück und irgendwie und die Jungs kommen vorbei, seine Homies, seine Bros, Mann, mit denen macht er zusammen da oben Dienst, die kennen sich seit Jahren, haben alles zusammen erlebt, zusammen was getrunken, gegessen, gefeiert und dann, ja nö, lass mal.
Ich glaube, ich muss mal Kontakt zu Anke aufnehmen und bitten sie, ein Bild zum Auftakt zu malen, nur extra für dich. Ja? Wie er da in sein Spinnennetz hängt und die anderen vor ihm stehen. Ah!
Ja, schön, kann man machen, ne?
Ja. In diesem Sinne? Genau.
Nochmal darauf hinweisen, Höhle von Lotho, ne?
Genau, also Hinweis 1, nächste Woche am Ostersonntag keine Folge, weil wir halt Ostern feiern. Und für die Folge danach, die 125. würden wir gerne Höhle des Lotho durchführen. Dazu brauchen wir eure Einsendungen, eure Ideen, eure Vorschläge, die wir dann auswerten und besprechen. Und die Adresse hat Marcel in den
Chat gepostet. Nochmal in den Channel gepostet, genau.
Mach's doch mal.
Und wir werden auch nochmal einen Beitrag machen diese Woche, der ein bisschen erklärt auf Instagram, Facebook und so weiter,
genau,
was wir mit der Hülle des Lotho eigentlich bezwecken, genau. Genau.
Einsendeschluss bis zum 3.4., damit WADA Zeit hat, sich das durchzulesen und zu kuratieren. Und für den Fall, dass keine Einsendung kommt, dass wir genug Zeit haben, ein alternatives Thema vorzubereiten. Aber wie gesagt, schöner wäre es natürlich, wenn dieses neue Konzept tatsächlich angenommen wird und wir da mit euch zusammen mal so eine Folge auf die Beine stellen.
Und wie schon treffend im Chat bemerkt wurde, ja, wir haben genug Kalender verkauft, um Geld zu investieren.
Haben wir das?
Du, ich habe mal nicht gesagt, wie viel wir investieren.
Oh, schlau.
Ich sag etwa, es reicht nicht, damit die mir Kalender kaufen. Du hast überhaupt keine Ahnung, wer Geschäfte macht.
Oh. Ja, ich bin dann doch...
In dem Sinne.
Genau.
Schön.
Der große Ork verabschiedet sich von seinem Herrschaftssitz.
In dem Sinne. Schönen Abend noch.
Ciao.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod, wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus. Und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.